Die Diamanten tauchen an diesem Tag erwartungsgemäß nicht wieder auf. Aber die Sachsen fahren nicht mit leeren Händen zurück an die Elbe. Die Soko Epaulette beschlagnahmt in den Objekten Dutzende Handys und viele Klamotten. Allein bei Wissam tüten die Ermittler 29 Paar Turnschuhe ein. Es sind dieselben Kriminaltechniker von der LKA-Tatortgruppe, die schon im grünen Gewölbe die Spuren gesichert haben. Immer noch suchen sie das passende Paar zu den Schuhabdrücken unter dem Einstiegsfenster am Schloss. Außerdem nehmen die Spezialisten 20 Jacken mit. Vielleicht ist ein Exemplar dabei, das die Ramos beim Zertrümmern der Vitrinen getragen haben. Dann könnten in der Jacke noch winzige Glassplitter sein, die von der Struktur her zu den Vitrinen im grünen Gewölbe passen. Wissam hat diesen Fehler schon einmal gemacht und die heißen Klamotten behalten, die er beim Raub der Goldmünze getragen hatte. In einer Steppjacke aus seiner Wohnung fanden Kriminaltechniker dann winzige Partikel hochreinen Goldes. So rein, dass sie nur von der Goldmünze stammen konnten. Die Jacke war ein wichtiger Baustein für das Urteil des Berliner Landgerichts. Diesmal finden die Labore keine Mikrobeweise, die die Ramos belasten. Experten vom Berliner LKA, seit Jahren mit dem Clan vertraut, halten Wissam, Ahmed und Co. für lernende Täter, die einen Kardinalfehler nicht zweimal machen. Sie studieren die Ermittlungsakten und analysieren genau, wie die Polizei arbeitet. Das glauben zumindest die Clan-Spezialisten in Berlin. Dafür sprechen zum Beispiel die beiden Druckknöpfe einer Jeans, die die Polizei im ausgebrannten Audi in der Tiefgarage gefunden hat. Offenbar haben die Täter ihre Klamotten ins Feuer geworfen, um mögliche Spuren daran zu vernichten. Ein perfektes Verbrechen ist es trotzdem nicht. Zu viele DNA-Spuren am Schloss und im Mercedes-Taxi. Und das private Umfeld haben sie auch nicht unter Kontrolle. Besonders Bashirs Verlobte nicht. Sie telefoniert abends um 21.39 Uhr, als die Razzia in Berlin beendet ist, noch einmal mit ihrer Tante. Und wieder hört ein Polizist interessiert zu. Ihr Vater, erzählt sie da, sei überhaupt nicht geschockt gewesen von dieser Nachricht. Wahrscheinlich habe Bashir ihm schon vorher alles erzählt. Für das Geld hätte es der Vater jedenfalls auch gemacht. Das Ding in Dresden toppe schließlich alles. Die Münze, das KDW, einfach alles. Das sagt sie nicht ohne Stolz und fügt noch hinzu: Er hat mein Herz mitgenommen. Ich fühle mich so, als ob ich mein ganzes Leben verloren habe. Er ist jetzt Staatsfeind Nummer 1. 9 Stunden nach dem Gespräch laufen dann Kriminalpolizisten in der Mannheimer Hochhaussiedlung auf. Sie sind zu siebt. Offenbar rechnen sie auch hier wieder mit Widerstand. Die Männer sollen das Handy von Bashirs Verlobter einkassieren. Ein Richter hat der Durchsuchung mündlich zugestimmt. Es geht um die Kommunikation zwischen Bashir und seiner Verlobten. Bevor die Kripo in Mannheim die Wohnung in der 6. Etage stürmt, beobachtet sie einen kleinwüchsigen Mann, der um 7.15 Uhr das Apartment verlässt. Es ist der geistig eingeschränkte Bruder der Verlobten. Die Polizei kontrolliert ihn, um sich ein Bild von der Wohnung zu machen, und der Mann gibt bereitwillig Auskunft. Ja, es sind alle zu Hause, und nein, sie haben keinen Hund. Dann übergibt er den Beamten sogar seinen Wohnungsschlüssel.